Ja, ich habe so viel Action gehabt, mein ganzes Leben. Ja? Und ich war selber an dem Punkt, ja, wo ich kurz vorm Alkoholiker war. Und wenn du da auf der Tanzfläche standst, die Anlage war so eingestellt, dass die Musik in dir drin war. Komme nicht mit Gott, es gibt keinen Gott.
Du glaubst, dass du frei bist? Wenn du sagst, du hast den Eindruck, du bist in den letzten 45 Jahren frei geworden, würde ich sagen, dafür ist aber noch ganz schön viel emotionales Potenzial, wenn ich zum Beispiel die christliche Kirche anspreche bei dir. Wie frei bist du wirklich? Es gibt verschiedene Fragen, die mir Menschen, die diesen Podcast schon sehr lange oder länger hören, stellen. Eine davon ist, warum veröffentlichst du manchmal Interviews erst nach Monaten oder sogar nach Jahren? Und wie so oft beim guten Leben, wie so oft bei mir, ist die Antwort darauf eine eigene Geschichte. Und ich habe überlegt, ja, vielleicht mache ich mal einfach Sonderepisoden, wo ich diese Geschichte mit dir oder mit euch teile. Die kurze Antwort ist, weil ich kein Content Creator bin und weil jede einzelne Episode, ne, jede Serie, jede Geschichte, die ich erzähle, eine Aussage über mich selber ist oder und ganz viel mit mir und meiner Identität und meiner eigenen Reise, meinem eigenen Weg zu tun hat. Und manche Episoden, manche Folgen müssen einfach ein paar Jahre in der Schublade liegen, bevor ich bereit bin, sie zu veröffentlichen, bevor ich selber verstehe, was ich eigentlich ausdrücken will, was ich euch damit sagen will, bevor ich selber einen eigenen Standpunkt dazu entwickelt habe oder auch manchmal ganz pragmatisch weiß, wie ich sie schneiden möchte. Was will ich mit dieser Serie ausdrücken? Warum produziere ich die eigentlich gerade? Wonach suche ich eigentlich gerade? Und wenn die Suche beendet ist, oft ist es dann, dass ich dann so weit bin, es mit der Welt oder mit dir zu teilen. Und die zweite Frage, die mir seit Jahren gestellt wird, ist, wie ich meine Interviewpartnerin und diese verrückten, seltsamen, ungewöhnlichen, spannenden und hoffentlich meistenfalls für euch oder dich auch interessanten Menschen und Geschichten eigentlich finde. Wo finde ich die Menschen? Wie finde ich die Menschen? Wie suche ich danach? Und wie komme ich überhaupt auf meine Themen? Wie komme ich auf diese Themen? Und wie gehe ich dann vor? Wie finde ich dann die passenden Interviewpartner? Es funktioniert bei mir so, dass ich überhaupt nach gar keiner Geschichte suche und nach gar keinem Menschen, sondern die Geschichten finden mich. Und so war es eben auch mit Sam. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, jemals ein Interview über Osho zu machen. Und ich habe erst recht nicht damit gerechnet, irgendwo in Mecklenburg, Südwestmecklenburg, in meinem privaten Urlaub beim Kaufen einer Schokolade dem Menschen zu begegnen, der an Oshos Sterbebett war. Wie abgefahren ist das denn bitte, ja? Genau, und ich bin auch noch am Überlegen, ob ich eine kurze 5-minütige, 10-minütige Episode noch dazu mache. Und ja, wenn euch das so sehr interessiert, dir auch noch die Geschichte erzähle, wie habe ich Sam, den Sanyasi, eigentlich kennengelernt? Was wirklich eine ganz süße Geschichte ist mit einem Partner, einem damaligen Partner von mir, der involviert war, zu dem ich literally sagte, ich bin mal kurz, nein, nicht Zigaretten kaufen, sondern in meinem Fall Schokolade kaufen. Und dann kam die Frau erstmal nie wieder. Es war wirklich so, ich war 6 Stunden AFK und kam dann zurück mit quasi in den Händen eine neue Geschichte. Eine neue wahre Geschichte, ein neues wahres kleines Märchen aus Danas bunter, weiß ich nicht, Welt. Und mein damaliger Partner kannte mich schon. Er hatte schon ein paar Jahre mit mir und dem guten Leben, also diesem Projekt Das gute Leben, gelebt. Und er wusste halt, okay, kein Grund zur Sorge, das ist hier der normale Wahnsinn, wenn man mit Dana reist, unterwegs ist oder ein Leben führt. Die geht eben mal kurz ins Café oder die geht eben mal kurz Schokolade kaufen und kommt dann nie wieder. Einfach mal 6 Stunden später wieder mit dem crazysten, krassen, recordeten Material ever. Speaking of, das verrückteste Material ever. Du befindest dich jetzt im zweiten Teil des Interviews und wir steigen halt direkt einfach ein ins nächste Thema. Es geht gleich los mit Masturbation. Und wenn dir das jetzt zu extrem ist, dieser Übergang, logischerweise hör dir einfach zuerst den ersten Teil an. Mir ist der zweite Teil dieses Interviews tatsächlich fast am wichtigsten oder er liegt mir am meisten am Herzen, weil Sam in diesem zweiten Teil davon spricht, dass er in seinem Leben 3 Tode gestorben ist oder 3 Tode gehabt hat oder 3 essentielle Erlebnisse hatte, die schlagartig alles verändert haben. Als das Interview eigentlich schon vorbei war, als ich mich eigentlich schon bei ihm bedankt habe oder bedanken wollte und das Ganze abmoderieren wollte, hat sich Sam mir tatsächlich noch mal mehr geöffnet. Er gibt schon unglaublich viel von sich preis, er teilt schon unfassbar viel in den letzten beiden Folgen von sich und macht sich damit auch sehr angreifbar und verletzlich. Er hat ja extrem kontroverse Sachen rausgehauen, teilweise in Episode 1, wenn du dich erinnerst. Teilweise grenzwertige Statements und er öffnet tatsächlich nochmal wie so ein Layer. Es geht nochmal eine Ebene tiefer. Das Interview ist eigentlich schon vorbei und dann packt er halt richtig aus und, oder was heißt er packt aus? Er teilt 2 weitere Tode. Er spricht über 2 weitere Tode mit uns und spricht auch über seine schlimmste und gleichzeitig auch intensivste und wichtigste Erfahrung. Das ist ein für mich sehr, sehr dichter, sehr privater Moment und du wirst es auch an der Recording-Qualität hören. Es ist wie eine komplett andere Aufnahme. Er teilt aber auch eine wunderschöne Erfahrung, eine sehr mächtige Erfahrung, von der er sagt, dass jeder Mann in seinem Leben diese Erfahrung einmal gemacht haben sollte. Ich habe jetzt 2 Sachen, mit denen ich am liebsten einsteigen würde. Das eine war ja gerade, dass du gesagt hast, wow, und dann sitze ich hier und frage mich, was ist in den letzten 45 Jahren eigentlich passiert bei mir? Gleichzeitig hast du vorhin aber auch gesagt, weißt du, Dana, bei Osho ging es um die absolute Befreiung und ich habe dich gefragt, ja, inwiefern ist Sexualität dafür wichtig? Und ich finde gerade beide Themen total spannend. Wollen wir einfach mal mit einem einsteigen davon? Ja. Such dir eins aus. Und auch du hast von so einer taoistischen Technik gesprochen, ne, mit Erektion, Orgasmus und 7-mal kurz vorher stoppen und so, also ja. Von diesen ganzen Techniken. Ja. Und von Vipassana, was du gelernt hast.
Ja? Wollen wir da mal kurz mal weitermachen gerne. Bei dem Thema? Ja. Also, ich hab's denn mal auch wirklich mal ausprobiert, ne? Also, Osho ist überhaupt nicht gegen Masturbation, ganz und gar nicht. Aber was ganz wichtig ist, also das wirklich mal auszuprobieren und wirklich mal, also mit der Energie. Es geht darum, das Feuer in der Hand zu halten, ohne dass es dich verbrennt. Oder auch, wer reitet wen? Reitet der Sex mich oder reite ich den Sex? Ja, es geht wirklich darum, um diese Energie auch mal wirklich zu in seiner Tiefe zu spüren. Das setzt aber voraus eine gewisse Disziplin. So, und dann probier das mal. Als Mann oder für eine Frau ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Hab leider zurzeit keinen weiblichen Körper. Aber als Mann beispielsweise wirklich so zu masturbieren, ja, dass du kurz bevor du kommst, dass du stoppst und dann geht die Energie wieder runter. Du hältst den Atem an. So, wenn du das 7-mal hinkriegst, so und dann, eigentlich im alten Tantra sieht es ja so aus, dass der Mann der Frau erstmal 7 Monate dient. Nur dient. Ja? Und dann eben halt, also langsam darf er näher kommen, ne, und darf sie berühren, bis es aber zum sexuellen Akt kommt. Das dauert lange. Das ist auch für die Frau ein ganz schöner Hammer. Ne? Ja, ich meine, die ist ja nun auch irgendwie geil. Ne? Das ist jetzt für die westliche Welt. Aber im alten Tantra, da war das richtig eine Praxis. Es gibt eine ganz tolle Geschichte von einem alten Tantra-Meister, der seine Schüler hatte und die 7 Jahre lang meditiert haben. Und nach 7 Jahren, dann hieß es dann going off the wall, über die Mauer springen. Ne? Also wurde unten im Dorf wurden 3 Zelte eingerichtet. Das ist eine Geschichte, die Osho erzählt hat. Ne? Da wurden 3 Zelte eingerichtet. Das erste Zelt, das war voll mit Essen, Fleisch. Und da konnten sie erstmal durchessen. Das zweite Zelt war Alkohol. Und da konnten sie schön trinken und so weiter. Das dritte Zelt, das waren Frauen. Und da konnten sie dann richtig schön Liebe machen. Ne? Und am Ausgang, da stand der Meister. Und der Schüler, der rauskam und immer noch in seiner Mitte war, durfte gehen. Und die anderen, die nicht mehr in ihrer Mitte waren, nochmal 7 Jahre. Also das ist das ganz Alte, ne? Das ist eine ganz alte Geschichte ist das, ne? Aber ich möchte nur irgendwie damit klar machen, also wie komplex dieses ganze Thema Tantra ist, ne? Das hat nichts nur mit Sex zu tun. Das hat was mit Erfahrung zu tun, das hat was mit Energie zu tun, das hat was mit ihnen, also wirklich, das ist ein jahrzehntelanger Prozess ist das, ne? Das hat sehr viel, aber jetzt, wenn das hier auf die westliche Gesellschaft übertragen wird, solche Techniken, setzen sie zum Teil erstmal voraus, dass das mal richtig abgebrüllt wird. Aber richtig. Und nicht nur für eine halbe Stunde, sondern am besten für 2 Tage. Also erstmal muss der Schrott raus. Und dann kann man in diese feine, in diese tiefe Sachen reingehen. So, das war das eine. Wir waren ausgegangen von der Frage 45 Jahre. Ne? Was habe ich da gelernt? Was da bei mir passiert? Frage mich manchmal auch. Ne? Also ich habe mittlerweile nach all den ganzen Jahren habe ich das Gefühl für mich einfach to become also a normal human being. Ein ganz normales, menschliches Wesen, das nicht programmiert ist, vor allen Dingen frei. Frei. Ich habe keine Nation, ich gehöre keiner Nation an. Politics ist einfach nur so ein kleines Infogeschichte, aber ansonsten ist das nicht wichtig. Und es geht einfach darum, mehr und mehr meinen Fokus drauf zu legen, auf das Hier und Jetzt und wirklich präsent hier und jetzt zu sein.
Du glaubst, dass du frei bist?
Noch nicht ganz.
Also, weil ich würde jetzt mal, wenn ich jetzt mal den Counterpart spielen würde hier, wie heißt das? Diabolo, Advocat Diabolo oder wie heißt das?
Was?
Wie heißt das? Advocat Diabolo oder es gibt doch diesen Begriff, wenn man so die Gegenseite einnimmt und dann...
Ja,
so,
mach mal.
Würde ich sagen, wie liberated ist man denn, wenn man zum Beispiel, ich merke ja auch, wenn es... um die christliche Kirche geht, da ist ja noch auch so ein bisschen Wut bei dir da, oder? Oder Frustration oder auf jeden Fall irgendeine Emotion, eine starke. Also wenn ich, nochmal, ich bin, du kannst mich mit ganz vielen Sachen sofort auf die Palme bringen und triggern, ne? Also ich würde mich aber auch nie als frei, ich bin total gefangen in allen möglichen Strukturen. Ja. Das heißt, ich sag kein Deut, dass ich das irgendwas davon besser könnte. Aber wenn du sagst, du hast den Eindruck, du bist in den letzten 45 Jahren frei geworden, würde ich sagen, dafür ist aber noch ganz schön viel emotionales Potenzial, wenn ich zum Beispiel die christliche Kirche anspreche bei dir. Ne? Oder wie ist das mit Eifersucht mit deiner jetzigen Partnerin? Bist du wirklich so frei? Also dürfte die machen, was sie will mit anderen Männern? Also wie frei bist du wirklich von Konzepten und Wünschen und Ego und Ego-Strukturen und Lower Mind und so?
Also ich habe 23 Jahre mit einer Frau zusammengelebt. Wir haben gemeinsam einen Sohn. Und als der dann 18 wurde, haben wir uns entschieden, weil die Wege sich trennten, uns zu trennen. Und wir sind sehr gute Freunde. Und da ist bei mir nichts übrig geblieben. Das bedeutet also, wir sind gute Freunde. Sie hat einen neuen Freund seit 7 Jahren, seit 8 Jahren. Wir kommen sehr gut miteinander klar. Also ich wüsste gar nicht, was also Rosenkrieg kenne ich nicht, gibt's nicht.
Und Eifersucht jetzt bei deiner neuen Partnerin? Darf die machen, mit wem sie will, was sie will?
Also sollte da Eifersucht bei mir sein, ne, dann würde ich da genau hingucken, weil für mich ist eigentlich Liebe ist sehr damit verbunden, dass Liebe Freiheit gibt. Ne? Liebe hat was, also wenn ich jemanden wirklich liebe, wer bin ich, ihm zu sagen, was er machen soll und was nicht? Das ist respektlos, absolut respektlos. Und wenn sie einen anderen Mann trifft, dann trifft sie einen anderen Mann. Und wenn sie mit dem happy ist und viel Spaß hat, es ist einfach, das zu sagen. Ich bin noch nicht in der Situation so gewesen. Im Gegenteil, also meine Ex, die ist in dieser Situation gewesen und die ist damit auch total toll umgegangen. Ne? Ja, also, weil ich hatte ja eine Liebhaberin. Ne? Ja. Also Eifersucht muss man, nee, geht nicht. Geht bei mir nicht mehr. Geht bei mir nicht mehr. Weil Eifersucht ist ja festhalten. Eifersucht ist, weißt du, du bist mein, du bist mein. Geht bei mir nicht. Sie ist nicht mein. Wir haben uns nicht auf den Sklavenmarkt gekauft. Und sie gehört mir nicht und ich gehöre ihr nicht. Ganz klare Geschichte.
Ja, das finde ich in der Theorie einfach und vom Verstand auch nachvollziehbar. In der Praxis
aber. In der Praxis habe ich es erlebt. Und da habe ich auch drauf bestanden. Und das bedeutet, wenn bei mir Eifersucht hochkam, dann ist es mein Problem, aber nicht ihrs.
Unsere Generation hat ja für alles immer so coole Begriffe, ne? Open Relationship und so. Ist ja jetzt in aller Munde. Würdest du sagen, du führst eine offene Beziehung, oder?
Wir haben es getroffen und die Chemie stimmt und es ist synchron und es fühlt sich toll an und wir haben schöne Zeiten zusammen und auf einmal trifft sie jemanden anders, mit dem sie auch eine tolle Zeit zusammen hat. So, jetzt stehe ich davor, was mache ich jetzt damit? Fange ich an, auf sie wütend zu werden, sie anzuschreien und das darfst du nicht und das gefällt mir nicht und? Bullshit, so geht das nicht. Ich muss bei mir nachgucken. Das ist mein Problem. Wenn ich da ein Problem habe, und das ist das Wichtige, beispielsweise an Sanyas, ne? Selbstreflexion. Echte, wirkliche, ehrliche Selbstreflexion. Und sich nichts vorzumachen. Sie ist ein freier Mensch. Ich habe sie nicht auf den Sklavenmarkt gekauft. Sie gehört mir nicht.
Weil du gerade Sanyas ansprichst, ich hatte dich in der Toilettenpause auch gefragt und da hast du gesagt, du würdest dich selber beschreiben als, du bist ein alter Sanyasi. Richtig?
Ja.
Kannst du nochmal den Menschen erklären, was das bedeutet oder was das für dich bedeutet? Was heißt das, du bist ein alter Sanyasi?
Also Sanyas, naja, wörtlich übersetzt heißt ja, wie gesagt, Meister seiner selbst. Ne? Aber Sanyas ist jemand, der sich also auf die spirituelle Suche begeben hat mit Hilfe eines Meisters. Ne? Damals, in alten Zeiten in Indien, die Sanyasins waren dann in Orange gekleidet, waren wir ja auch eine Zeit lang damals in Berlin, da konnte sich bestimmt noch einige dran erinnern, aus der damaligen Zeit, da diese orangen Heinis mit der Kette um den Hals. Ne?
Warum Orange? Wofür stand die Farbe?
Die Farbe, die steht eigentlich, ja, das ist ja eine, da ist auch Feuer mit drin für Veränderung, ne? Und außerdem, was auch wirklich zu der Zeit, glaube ich, hat Bhagwan das deswegen eingesetzt, sich wirklich zu präsentieren, wie man, was man jetzt macht, wie man ist. Und dazu brauchst du Courage.
Also du bist mit so einer Kutte, muss ich mir vorstellen, ja, aus Baumwolle in Orange?
Ich bin Orange, in der U-Bahn, Cottbusser Tor, bis was ich Kurfürstendamm, ne, und so weiter, und in Orange. Ich habe im Kindergarten gearbeitet, ne? In Orange mit
als Erzieher?
Mit Maler.
Als Erzieher im Kindergarten?
Als Erzieher, ne? Als Praktikant damals. Ne? Da habe ich meine erste Diskriminierung erlebt. Das war ein christlicher Kindergarten. Ne? Aber wie auch immer, also ich bin lange Jahre in Pune gewesen, immer 6 Monate über lange Jahre. Und dann irgendwann habe ich eine ganz besondere Gruppe gemacht, die sich Path of Love nennt. Und die hat, da ging es richtig ins Eingemachte.
Ich gehe mal davon aus, dass man im Ashram damals auch eingeschworen wurde, dass man nicht viel darüber reden darf oder sprechen darf, was dort passiert ist.
Bestimmte Gruppen ja, definitiv. Also über Path of Love beispielsweise Details zu bringen, ist kontraproduktiv. Weil wenn du davon, als wenn du da reingehst in diese Gruppe und davon schon zu viel weißt, was da passiert, dann ist das Ego, ist der Mind vorbereitet und dann wird er tricky. Ja? Bullshit. Nicht gut. Deswegen ist auch wirklich ganz klar eine Ansage innerhalb der Gruppe am Schluss, ne? Behaltet das für euch. Man darf auch mit den Teilnehmern von dieser Gruppe innerhalb von 3 Monaten keinen Sex haben.
Nach der Gruppe oder nach während der Gruppe? Nee, während der Gruppe, aber nach der Gruppe
nein,
nicht.
Nein, nein. So wie während der Gruppe sowieso nicht und nach der Gruppe auch nicht.
Ach.
Also weil das ist, weil es passieren, das ist eine sehr, sehr tiefe Gruppe. Ne? Da passiert sehr viel. Und das ist aber nur was für wirklich was für Leute, die schon viele Gruppen vorher gemacht haben. Da gibt es ein Interview vorher, du wirst wirklich interviewt, ne? Ist er fit für die Gruppe oder nicht? Kann er das machen oder nicht? Und das ist schon wirklich eine Hammergruppe.
Um welche Art Liebe geht es? Liebe zu Gott, Liebe zu dir selbst? Physische Liebe?
Komme nicht mit Gott.
Ah, okay.
Es gibt keinen Gott.
Von was spricht Osho dann? Vom höchsten Selbst? Oder was für einen Begriff hat er denn?
Der spricht höchstens von Göttlichkeit. Aber Gott, jetzt zitiere ich mal Osho, ist die größte Lüge, die auf diesem Planeten passiert ist.
Kannst du mir das erklären?
Hat den jemand schon mal getroffen? Wer ist Gott? Was ist das?
Was ist es denn für dich oder für Osho?
Dazu kann ich nur sagen, geh in den Wald und mach die Ohren auf. Und hör zu. Hör einfach zu. Und dann passiert eine Stille. Und wenn du Antennen hast und Empathie hast, dann merkst du auch die Energie, die da ist. Und das ist eine Nothingness. Und die ist kosmisch. Man spürt sie in der Stadt manchmal weniger. Aber wenn man da auch genau hinhört und da einfach weißt du, deswegen ist es auch so wichtig wirklich anfangen zu meditieren. Ne? Ja? Und nicht auf dem hohen Level anfangen zu meditieren, sondern bei A anzufangen. Und da ist das Beste, erstmal aktive Meditation zu machen. Oder lauf 5 Kilometer und dann setz dich hin und sei still und hör zu. Macht auch was. Ne? Aber erstmal wirklich bei A anfangen. Es gibt einen Satz von Osho, der mir wirklich hilft. Ne? Wenn du merkst, du bist wieder völlig unbewusst gewesen, nichts mehr geschnallt, völlig daneben, ne? Dann sei nicht sauer auf dich, sondern sag, danke, ich bin wieder da. Ne, zum Beispiel, eine ganz kleine süße Technik. Ne? Oder sich einfach mal wirklich zu lieben und sich gern zu haben und dem Körper auch mal ein Dankeschön zu geben. Meine Güte, dieser Körper ist erst 69 Jahre alt, der hat diverse Baustellen und ich habe meine Kerze von beiden Seiten gebrannt. Ne?
Genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Du hast gestern auch im Shop gesagt, in meinem Leben habe ich die Kerze immer von beiden Seiten angezündet. Was heißt denn das? Ich kannte dieses Saying gar nicht. Nee. Nein.
Total. Wenn schon, denn schon.
So. Also immer aus dem vollen Leben sozusagen?
Ja, das bedeutet also, ich habe jede Menge Drogen genommen in meinem Leben.
Aber vor der Zeit bei Osho, schätze ich mal.
Nö, auch schon während der Zeit.
Und danach auch noch, oder?
Ja, auch als Sanyasin, klar.
Ach, gehört das dazu? Ich wusste das nicht. Ist es eine Technik?
Nee, was heißt Drogen? Ich habe einfach damals auch, weißt du, das ist mal wieder ganz tantrisch, ne? Einfach die Erfahrung, so jetzt probiere ich einfach mal Heroin aus, ne? Was war das Ergebnis? Ich habe gekotzt. Nicht mein Ding. Finished. Jetzt probiere ich mal Kokain aus. Das war gefährlich. Weil auf Kokain bis am Anfang... Du kannst, ich sag es mal so in einer ganz normalen Sprache, ficken wie ein Berberspecht. Ne? Aber nach einer Zeit geht es nicht mehr. Ja? Und das geht sehr schnell bei Kokain. Und vor allem, du wirst kalt. Alte Kokser sind ausgesprochen kalt, von der Ausstrahlung her. Und das war eine Woche und da habe ich gemerkt, oh Gott, jetzt mach mal Pause. Weil ich habe gemerkt, wenn ich dann keine Leinen mehr hatte und nach einer Zeit ging es ins Tal. Ja, und dann nimm mal wieder eine Leine und dann bist du wieder ab. Ne? Und du bist ja völlig klar. Weißt du, wie viel Kokain im Bundestag verbraucht wird? Naja, bestimmt ein bisschen, mindestens ein bisschen was.
Mich überrascht es halt nur, weil du, wir hatten gestern auch über Partys gesprochen und unter anderem eben auch darüber, dass du in Goa ja auch aufgelegt hast, bist dann halt ich weiß gar nicht, welche Nationalität er hatte, der kam mit seiner 20.000-Euro-Anlage und dann hattest
aus du Kanada,
kein, ja. Der alte Kanadier, und dann hatte ich keinen Bock mehr aufzulegen. Und dass du auch 3 Jahre auf oder in Goa gelebt hast und dass dich das genervt hat, auch hier in Deutschland oder überhaupt auf Partys aufzulegen, wo die Leute nur am Trippen waren, weil dir ging es um Bewusstheit und nicht um Bewusstlosigkeit. Und weil du mir eben all das erzählt hast, überrascht mich jetzt, dass du selber einen konsumiert hast, deswegen frage ich.
Ich kann ja nicht über Drogen sprechen, wenn ich sie nicht selber erfahren habe, ne? Davon gibt es nämlich eine ganze Menge Leute, die meinen, weißt du, die bringen dann die tollen Sachen, Statements über Heroin und Kokain. Aber haben sie selber schon mal Heroin und Kokain probiert? Haben sie selber schon mal Peyote probiert? Haben sie selber schon mal gekifft? Mescalin ist eine sehr tiefe halluzinogene Droge. Das ist also eigentlich eine Brucho-Droge, die von den Zauberern in Mexiko eingesetzt wird, ne, für ihre Leute. Ja, und bei Peyote handelt es sich um den Kaktus, die synthetisierte Form ist Mescalin. Wenn ich mir das heute angucke, weißt du, damals wurden die Sachen eingesetzt zur Bewusstseinserweiterung. Und vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Ob das nun Pilze waren, LSD, Mescalin, ja, oder so. Das wurde zu Bewusstsein, nicht Heroin, auch nicht Kokain, weil die haben eine ganz andere Bedeutung. Ne? Aber da ging es um Bewusstseinserweiterung, weil es sind ja eigentlich natürliche Drogen. Ne? Die hat die Natur produziert, die sind da. Und nenn mir eine Kultur auf diesem Planeten, wo Drogen nicht einen kulturellen Stellenwert hatten. Ob es die Mayas sind, in Indien Soma oder so. Jede große Kultur hatte ihre Drogen. China Opium. Ich finde, man sollte nicht über Drogen reden, wenn man die nicht selber probiert hat.
Ja, und gleichzeitig hattest du aber keinen Bock, auf so ein Partys aufzulegen, ne?
Ja, weil es hing einfach damit zusammen, weil es wurde dann zu massiv. Wenn ich in Goa bin, bin ich ein Gast. Und das bedeutet also auch irgendwie, die Atmosphäre der Leute, die dort leben, zu respektieren. Wenn ich da mit einer 20.000 Watt Anlage hinkomme, später war es eine 50.000 Watt Anlage, die du 7 Meilen ins Land reinhörst, wo die Jugendlichen aus Goa hinkommen und anschließend völlig stoned, besoffen und breit nach Hause kommen, und das sind sehr konservative Verhältnisse da, dann kann man das nicht mehr mit Love, Peace and Happiness for Everybody beschreiben. Ne? Nee.
Warum bist du überhaupt aus Goa dann zurück, nachdem du dort 3 Jahre, glaube ich, gelebt hast? Du hattest ein eigenes Haus und so weiter? Ja.
Also ich bin ja nicht zurück. No? Nee, im Gegenteil. Also ich war nicht drei Jahre in Goa, ich war 3 Jahre in Indien.
Ah.
Und davon eben halt viel Zeit in Pune, ne? Aber ich habe auch mein Häuschen in Goa gehabt. Aber anschließend haben sich eben halt das mit der Discoarbeit so ergeben, dass ich 6 Monate in Deutschland gearbeitet habe und 6 Monate war ich in Indien. Und da hatte ich dann auch immer auch meine Zeit, um anzukommen in Indien, ist Goa ein wunderschöner Platz. 2, 3 Wochen, 4 Wochen Goa und dann Pune oder so und dann die letzten 3 Wochen wieder Goa.
Warum ist Goa geeignet, um in Indien erstmal Fuß zu fassen und runterzukommen und anzukommen?
Weil es nicht so indisch ist, es ist ja portugiesisch, ne? Ja, das ist eine alte portugiesische Kolonie, ne? Und dann vor allem die Strände sind einfach schön. Aber ich bin eben halt vom Norden Goas, das war dann damals eben halt Anjuna, ne? Ja, wo die Partys stattfanden, ja, oder Vagator, ne? Ja, und ich bin immer weiter in den Süden gegangen. Bis ich schließlich ganz unten im Süden war, in Palolem, ne? Ja, ein traumhafter Beach, ne? Zu der Zeit, als ich dort ankam. Vielleicht 10 oder 15 Hippies auf der Insel. Ja, fast schon, ja. Und Palm. Alles voll mit Kokosnusspalmen. Und ein Strand, also ein Ozean mit einer Rhythmik, zu der du atmen konntest. Da habe ich Live-Aufnahmen von digital. Ne? Unglaublich schöne Rhythmik. Während Kandolim oder Anjuna eher chaotisch von der Rhythmik sind, ne? Ja, war der Ozean da unten, ja, der hat richtig auslaufende Wellen gehabt, ganz große Klasse.
Weil du gerade vom Ozean und den Wellen sprichst, da hast du gestern auch ein Beispiel gebracht, wie du deine DJ-Sets gestaltet hast oder so deine Partyabende als DJ. Du hast gesagt, der Ozean hat ja auch Wellen und so darf man auch die Menschen quasi führen. Kannst du das noch kurz mal beschreiben, was du damit meintest?
Das ist nicht möglich. Also natürlich habe ich meine musikalischen Vorlieben, ne? Ja, aber die den Leuten aufzuzwingen, wenn das energetisch nicht passt, ne, finde ich nicht in Ordnung, ne? Also ich habe es mal so gemacht. Also als ich da DJ-Trainings gemacht habe, ne, ja, habe ich das so mal dargestellt. Also ein Piano, wenn ich mich richtig erinnere, hat 7,5 Oktaven. Wenn du ständig nur auf einer Taste rumtippst und nur auf dieser einen Taste, ist das total langweilig. Ne? Weil du hast auch mit vielen bunten Leuten zu tun. Das bedeutet, wenn DJ nur auf der einen Taste rumdrückt, dann zieht er nur die Leute an, die auf dieser einen Taste abfahren. Letztlich gesehen relativ uninteressant. Ne? Aber wenn du das bunt haben willst, richtig bunt, mit ganz vielen verschiedenen Leuten, oder du sowieso schon Publikum hast, was sehr bunt ist, ne? Und ich dann auch noch mit Wünschen arbeite, dann ist es empfehlenswert, wirklich ein bisschen ein breiteres Spektrum der Tastatur zu benutzen. Und jetzt stell dir mal vor, jede Platte, wir haben damals mit Platten gespielt, ne? Ja, jede Platte ist nur ein Energieträger, ein reiner Energieträger. Das bedeutet, du legst das Ding auf, tust die Nadel drauf und spielst es ab und passiert Energie. Ja? Dann kannst du jetzt einfach mal suchen, weißt du, welche Energie du wann einsetzt. Und wie du das einsetzt. Ne? Natürlich kann man Sessions machen, weißt du, die also über 20, 30 Minuten, weißt du, ja, Nirvana und richtig Heavy Metal und, weißt du. Und dann geht das wieder rein, vielleicht in Simple Minds, ne, damals jedenfalls, ne, ja. Und daraus entsteht dann irgendwie ein bisschen Techno und so weiter. Man kann da echt variieren. Und ich finde, dieses atmosphärische Mixen, das finde ich für mich persönlich bedeutend interessanter, als eine DJ-Software zu haben, die mir im Prinzip sogar noch hilft, irgendwie beim Mixen. Na, also da bin ich, wenn ich Musik mache, mache ich das atmosphärisch. Ne? Das hat was, vor allem die Energie, die verändert sich ja ständig. Das ist ja, weißt du, musst du dir mal vorstellen, wie so ein Gewabere und. Ja. Und irgendwann finde ich es dann auch wirklich interessant, weißt du, wenn irgendwann zwischen mir und dem Publikum so eine Unity ist, weißt du. Ich bin das Publikum, ja, sowas, weißt du, dass da so, auch wieder tantrisch, ja, dass da ein Fluss passiert, ne. Man tunt sich auch aufeinander ein. Ne? Deswegen auch die Wünsche. Ich arbeite mit Wünschen. Ne? Ja, muss nicht alle Wünsche spielen, ne? Aber es muss passen. Ja? Und das zu kombinieren und so weiter und daraus weißt du, etwas zu gestalten, was atmosphärisch dann wirklich rund ist. Ja, da kann alles drin sein. Da kann auch Techno drin sein. Aber bitte nicht 5 Stunden. Das finde ich äußerst langweilig, mal ganz klar gesagt. Und unkreativ und einfach nur pubertär. Schlicht und ergreifend pubertär.
Was hast du in Gore damals aufgelegt, bevor der Kanadier mit seiner 20.000 Euro Anlage kam?
Och, das waren, wie gesagt, so Sachen, das waren ganz alt, das waren die ersten Anfänge zum Teil von Techno, von World Music, ne? Ja, irgendwann entstand dann ja mal die ganzen CDs von Buddha Bar und so weiter, was für mich lange Zeit tolle Quellen waren, aber ich bin schon viel früher angefangen. Ne? Also ich habe Afro gespielt, ne? Ich habe, dann kam Reggae mit rein, ja, dann kam auf einmal aus dem Reggae wurde ein kleines Techno-Stück, ne? Ja. Ja, und dann haben wir live gespielt und aus dem Live ging es wieder in die Konserve, ne, und so. Das war sehr kreativ, ne? Sehr kreativ. Ja? Und dann war auf einmal ein bisschen Stille, weil Stromausfall war. Ja, also, ja. Und das Ergebnis war, dann fing einer mit der Gitarre an zu klampfen und dann fing andere damit mitzuspielen. Also okay, Konserve aus, erstmal Live-Musik, ne? Weißt du, das war so ein Fluss, das ist einfach geflossen. Ne? Ja? Und ich glaube, sowas passiert ja auch gut auf Festivals für Fusion oder sowas, ne? Da, ja. Nee, also.
Ja. Du hast gestern auch gesagt, dass du jetzt mit 69 kaum noch Musik hörst. Das hat mich irgendwie fast erschreckt oder ich fand es super schade. Warum ist es so? Ich meine, du hast gestern mit einer Leidenschaft von Musik gesprochen, von Soundsystem, von deiner Arbeit in Diskotheken mit DJs. Du hast gestrahlt über beide Ohren, als du davon gesprochen hast. Ich würde alleine am liebsten nur ein Interview dazu machen, weil du hast unfassbar faszinierende Sachen erzählt, wie mit dem Jet und dem Dezibel und dem Druck. Und das kannst du vielleicht gleich auch noch Schalldruck gleich nochmal als Anekdote erzählen. Oder mit diesem Haus, das um eine Soundanlage gebaut wurde, ja. 500.000 Euro und so. Das sind super spannende Geschichten, die du gerne auch noch teilen kannst. Und dann aber die Aussage, ich höre kaum noch Musik, weil und du meintest, es ist immer stiller geworden im Alter. Ist das, wie ist es zu verstehen?
Kann sein, dass es ein bisschen mit meinem Alter zu tun hat. Ne? Ich weiß, ich bin nicht mehr lange auf diesem Planeten. Ich bin vielleicht noch 10 oder 15 Jahre hier.
Aber ist es nicht gerade dann schön, wundervolle, seelenerweckende Musik zu hören?
Manchmal, das gibt so einige Sachen, die finde ich ja schon ganz schön toll. Ne? Also ich kann mit mittelmäßiger Musik nichts anfangen. Das muss schon Substanz haben. Ne? Und gleichzeitig passiert es aber eben halt, dass ich die Stille mehr und mehr genieße. Ja, ich habe so viel Action gehabt, mein ganzes Leben. Ja, so viel Musik, so viel. Und zum Teil ist das eine Musik, ich höre sehr gerne Weltmusik und sehr gerne auch stille Sachen, aber sehr gerne höre ich eben halt auch die Vögel. Ja? Und ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Es ist stiller geworden. Es ist einfach ruhiger geworden. Ja? Und ich habe meine Kerze wirklich von zwei Seiten gebrannt. Ne? Und zwar total. Es gibt ja auch den Spruch, take no prisoners. Ne? Ja, also nimm keine Gefangenen. Kennst du nicht den Spruch, take no prisoners? Total, absolut total.
Nimm keine Gefangenen?
Ja, das ist ein Spruch, der kommt eigentlich aus der amerikanischen Militärsprache, take no prisoners. Das bedeutet, shoot everybody. Aber jetzt mal im Spirituelle übersetzt oder jetzt so in mein Leben übersetzt, bedeutet das einfach, also wenn schon, denn schon, wenn schon, dann richtig, dann total, dann absolut.
Gut, abgesehen jetzt von den Erfahrungen mit Drogen oder Konsum, hast du noch ein anderes Beispiel, wo du die Kerze von zwei Seiten angezündet hast?
Auch beziehungstechnisch auf jeden Fall. Also da ging es auch zur Sache. Im Prinzip war es die Musik. Und das mit den Drogen, weißt du, das war eine ganz wichtige Erfahrungsgeschichte. Deswegen war meinem Sohn beispielsweise, weißt du, wer, wenn ich ihm zu sagen, lass die Finger davon. Ne? Ich kann ihm ein bisschen aufklären über ein paar Sachen, aber das ist mittlerweile alt genug, der soll seine Erfahrungen machen. Und das ist sein Leben. Aber ich kann nur sagen, alter Schwede, bei Kokain hast du eine Woche. Und wenn du das bis da nicht hinkriegst, dann bist du hooked. Und jetzt, was neu auf dem Markt ist, was heißt neu, schon seit einigen Jahren, die Amphetamine, Crystal Meth und so weiter, das ist eine absolute Kackdroge. Auf jeden Fall die Finger von lassen und gar nicht erst noch nicht einmal probieren. Nicht nötig. Da brauchst du nur irgendjemanden zu haben, weißt du, der psychologisch instabil ist, der nimmt das einmal, dann nimmt das die ganze Zeit. Und bei Heroin muss man verstehen, Heroin ist eine Gebärmutter. Heroin, weißt du, du bist schmerzlos. Dir tut nichts mehr weh. Es ist alles okay. Völlig alles okay. Das ist Heroin. Und wenn du das nicht mehr hast, dann ist nichts mehr okay. Also wenn es um körperliche Abhängigkeit geht, möchte ich auch noch ein Thema ganz klar ansprechen, das ist Alkohol. Alkohol ist nach Heroin und Kokain eine der suchterzeugendsten Drogen, die es gibt. Und absolute körperliche Abhängigkeit ab einer bestimmten Dosis und massive Persönlichkeitsveränderung. Und diese Droge, die ist hier in der westlichen Welt aufgrund der christlichen Kirche legalisiert. Warum wird Marihuana und Haschisch nicht legalisiert? Keine körperliche Abhängigkeit, höchstens eine psychische. Ja, bei Haschisch genau dasselbe. Und natürliche Drogen. Und die Leute kriegen nicht diese Scheiße aus Holland mit 25-30% THC, sondern die werden natürlich angebaut und haben 7-8% THC wie vor 40 Jahren. Alkohol ab einem bestimmten Punkt ist hochgefährlich. Und ich habe Alkoholiker erlebt und ich habe mit denen gearbeitet. Und ich war selber an dem Punkt, ja, wo ich kurz vom Alkoholiker war.
In deiner Zeit als DJ, oder?
Ja, auch in der Zeit als DJ. Im Prinzip, du musst dich ja ständig auch ein bisschen antörnen, ne? Um fit zu sein, um mit dieser Power auch umgehen zu können. 6 Stunden, 8 Stunden.
Aber haben dir da deine ganzen Techniken, die du in einem Ashram gelernt hast, konntest du davon nicht irgendwas nehmen, um die Energie bei dir?
Das ist ja, weißt du, das ist halt die Kerze von beiden Seiten brennen. Ja, also ich habe mich selber manchmal auch gewundert, hallo, weißt du, du hast Gruppen gemacht, du hast meditiert, du solltest doch einfach wirklich völlig Shanti sein und so weiter und so fort. Also ich will mal so sagen, ich fühle mich eigentlich immer menschlicher. Seelisch habe ich kein Alter, mein Körper hat ein Alter. Ja, es ist schon eine Differenzierung da, ich bin nicht der Körper. Wenn das Auto eine Panne, irgendwelche Macken hat, dann bedeutet das nicht, dass der Fahrer Macken hat. Ne? Und sonst, jetzt drogenmäßig gesehen, das war, es gehört einfach zu mir. Wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich stopp das jetzt, ganz diszipliniert und mache eine richtige Meditationstechnik draus und es wird nur noch Wasser getrunken, ja, und kein Bier mehr, kein Wein mehr, Schnaps trinke ich eh nicht, mag ich nicht, ne? Ja, Kiffen äußerst selten mittlerweile, ne? Ja, fällt sowieso weg, ja, trippst schon ewig lange nicht mehr, ja, und den ganzen anderen Kram ist der auch gestorben. Dann kann ich auch noch gleich mal den Sex wegdrücken, den brauchen wir ja nicht, ne? Ja, in dem Alter tut man eh nicht, ne? Ja, und so weiter und so fort. Und was bleibt über?
Weißt du, was ich cool finden würde? Also, wenn du dazu Lust hast, weil ich weiß, dass meine Begleitung und ich das gestern, wir hingen an deinen Lippen, wir fanden das super spannend. Ist nicht ganz so spirituell, aber zwei richtig coole Geschichten noch aus deiner DJ-Zeit. Kannst du, wenn du Lust hast, den HörerInnen und also den Hörern und Hörerinnen nochmal erklären? Einmal das mit diesem Haus, was um die Anlage gebaut wurde und auch mit dem Jet und dem Schall und was ihr da experimentiert habt und so. Das war richtig, richtig spannend.
Also, in Berlin, da hatte ich einen Freund und der baut High-End-Anlagen. Ne? Richtig spezielle High-End-Anlagen und vor allem, der baut alles selber, auch die Verstärker. Und High-End, das ist eine andere Klasse als Hi-Fi. Also High-End hat eine bedeutend höhere Wiedergabequalität als Hi-Fi. So, und dann hatten wir in Stuttgart eine Disco und da hat er die Anlage für designt, ne? Und das war also eine Anlage mit vier, man muss sich mal vorstellen, eine 16-eckige Tanzfläche, die im Durchmesser etwa so 15 Meter hatte. Und da in den Ecken, da waren also große, so kleine Mauerwerke, wo man nur einen Spiegel von vorne sah. Und die Mauerwerke verjüngten sich nach hinten. Ja? Und das waren die Bässe. Und bei diesen Bässen, da wurde eben halt, also die strahlten nicht nach vorne ab, sondern die strahlten in diese Verwinkelung des Mauerwerks ab, die genau berechnet war und kam dann an den Seiten raus. Das ist ein Klipsch-System. Also Klipsch, ganz berühmter Audio-Heini, ne, der hat das damals mal entwickelt, ne, und so, also da hat er so ein bisschen so Klipsch-mäßig gebaut. Ne. Seine hohen Mitteltöner, das waren eigentlich überdimensionale, die sahen aus wie überdimensionale Telefonhörer aus alten Zeiten. Was er genommen hatte, das waren eben halt wirklich massive Klorohre. Ja, und unten richtig, richtig mit so einem, mit so einer Muschel, die rauskam, nicht eine Muschel, sondern das sah aus wie so ein großes Horn irgendwie, ne? Das war der Mittelton und oben ein bisschen kleiner, ne? Das sah aus wie so ein, nehmen wir mal ein Ohr und das ist rund, ne? Und die sahen aus wie Ohren, unten größer, oben kleiner und das Ganze eben halt so aus wie so ein großer Telefonhörer, ne? Eine Wahnsinnsanlage, echt. Und dann die Verstärker, die er gebaut hatte, das waren also, ich glaube, 6 oder 8 Verstärker, ne, in Pyramidenform. Also hat er lange dran gebastelt, ne, ja. Und dann haben wir den Soundcheck gemacht. Und da ging es uns darum, auch mal abzuchecken, wie viel dB diese Anlage produziert, ne? Weil eine High-End-Anlage, also die normalen Disco-Anlagen, ja, die klingen erst dann gut, wenn sie richtig laut sind. Ne? Und uns ging es um eine Anlage, die auch leise gut klingt, weil die Vorgabe von den Besitzern war die, die Tanzfläche, 3 Meter weiter ist die Bar und dort möchten die Leute sitzen, sich normal unterhalten können. Und gleichzeitig an der Tanzfläche soll es richtig gut abgehen. Ja? So. Das haben wir gut hingekriegt und dann haben wir den Soundcheck gemacht, ne? Ja, und da geht es um die dB-Zahl bedeutet, das ist der Schalldruck. Ja, und wenn man sich mal vorstellt, wenn so ein Jumbojet, ne, ja, in 100 Meter Entfernung auftritt und startet, ja, dann sind das etwa so 125 bis 127 dB. Ja, das bedeutet voller Druck, voller Schub und pff, ne? Und du stehst 100 Meter dahinter. Viel Spaß. So. Und da haben wir die Anlage, wir haben Schutzkopfhörer gehabt, ne? Ja, um einfach, und er hat sein dB-Messer gehabt, ne? Und wir sind auf 127 dB gekommen. Er hat uns aber vorher eine Flasche Dom Perignon geholt, ne? Und das wurde ja auch ein bisschen gefeiert. Ja, und ja, nee, das war richtig schön. Das war sehr, sehr interessant. Also, das war die Geschichte jetzt mit diesen. Mit dieser gefahren wurde die Anlage letztlich, ne, also auf bedeutend niedrigerem, kleinerem Level, ne, von vielleicht also 105 oder 100 dB. Ne. Aber es war mir interessant, mal mitzukriegen, wo ist die Grenze. Ne? Und die Disco, also massives Teil, ne, ja, mit dicken Wänden, die hat gebebt. Die hat richtig gebebt. Ja, und die Bässe, die waren entsprechend fett, sehr, sehr fett, ne? Ja, und denn wenn die Leute, also als wir die dann aufmachten, den Laden da, ne, da haben die Leute also auch damals in der Zeit eins meiner Lieblingsstücke zum Anfang, das war Nina Hagen, New York, New York, die Maxi-Single, die mit dem tiefen Bass anfängt, mit dem tiefen Schub, ne? Und wenn du da auf der Tanzfläche standst, die Anlage war so eingestellt, dass die Musik in dir drin war. Ja, und das ist das, was ich manchmal an Discos manchmal billig finde, wenn die da so billige Anlagen haben, die nur Krach machen, die nicht klingen und die nur laut eventuell gut sind, ja, aber vor allen Dingen eins, die Musik ist nicht mehr drin, die war so eingestellt, du bist auf der Tanzfläche und du kannst nicht mehr orten, woher die Musik kommt, die ist in dir drin. Du bist in der Mitte.
Gibt es den Club noch?
Kann nee, man da leider, noch hin? Leider nicht.
Pleite. Wie hieß der? Darf man das sagen? Weißt du es überhaupt noch?
Ja, das war ein Sorba the Buddha. Ein ganz bekanntes Teil da in Stuttgart. Okay.
Und die Geschichte mit dem Haus und der 500.000-Euro-Anlage, weil das
ja,
Haus
das das ist eine andere Geschichte. Er hat sich ja später noch weiter spezialisiert, ne? Ja, und dann hat er Aufträge gekriegt, also beispielsweise zum Teil auch in Monaco. Da wurde da ein Haus designt, ne? Und die Besitzer, die wollten unbedingt eine absolut hochwertige Anlage haben. Und,
Aber was heißt ein Haus um die Anlage bauen? Wer macht das? Warum macht man das?
Ja, das bedeutet, weißt du, wenn du so eine voll. wenn du so ein Haus, so eine Villa hast, so eine richtig große Villa und da eine fette Anlage drin haben möchtest, die du aber kaum siehst. Dann muss der Architekt sich total dran halten, was der Audiomensch dem vorgibt. Na, wo welche Öffnungen sind, wie Kabel gelegt werden, welche Stärke von Kabel gelegt werden, ja, wo die Zentrale ist. Ne? Das muss alles designt werden. Das bedeutet also nicht mehr so wie damals, so, es wird ein Haus gebaut und dann knallt man da so eine HiFi-Anlage rein und fertig mit ein paar Boxen, basta reicht, ne? Mutti kocht, Papa hört Musik, ne? Überhaupt nicht, ne? Sondern da gibt es wirklich, also in der heutigen Zeit kann man auch so bauen, dass man in die Wände Lautsprecher integriert, ja, die du gar nicht siehst, die sogar unter Putz sind. Ne? Gibt es auch, ne? Also damit habe ich auch schon gearbeitet. Ne?
Wie viele Jahre warst du überhaupt DJ oder hast als DJ gearbeitet? Und?
Ach, 30 Jahre.
Du hast ja gesagt, mit 15 hattest du schon deinen ersten...
Ja, mit 15 hatte ich meinen ersten Gig, kleinen Gig, Zufallsgig in Schweden. Ne? Aber so später ging es dann los, dann hatte ich noch ein bisschen da in dem Dorf, wo ich aufwuchs, da habe ich dann auch öfters aufgelegt. Und dann richtig los ging es eigentlich erst so 79, 80. Da ging es richtig
nach
los.
Nach deiner ersten Begegnung mit Osho, ne?
Ja. Ne? Und da ging es dann also auch da in Puna-Party mäßig los, ne? Und dann immer weiter. Und da habe ich öfters aufgelegt, ne? Und dann Goa auch aufgelegt, ne? Und 78 bis 81. Da bin ich dann nach Indien gefahren, habe meine Wohnung da in Kreuzberg aufgelöst. Ne? Ja, und dann haben mich meine Eltern unterstützt. Und die fanden das irgendwie toll. Und mein Vater ist sogar nach Indien gekommen und hat mich da besucht in Pune. Und dann, weil er hatte das Buch gelesen, Satyananda, ganz entspannt im Hier und Jetzt. Und dann ist er nach Pune gekommen. Und das Ergebnis war, dass er dann noch etwa 8-mal nach Indien gekommen ist oder 7-mal und kreuz und quer durch Indien gereist ist mit einem Freund. Ne? Und wir waren zusammen also in Ellora, in Ajanta, ne? Wir waren zusammen in Goa, ne? Und haben unsere Vater-Sohn-Beziehung erledigt und wir waren dann richtig gute Freunde.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, mit deinem Sohn hast du auch eher eine freundschaftliche Beziehung, ne?
Ja.
Das ist eine ganz andere Ebene,
ja.
Hatte ich den Eindruck.
Wer bin ich, ihm noch zu sagen, was er tun und was er machen lassen soll? Also was er tun und was er lassen soll, wer bin ich? Der Jung, was heißt der Jung? Der lebt jetzt sein Leben, der ist alt genug.
Macht auch Musik übrigens, ne?
Und wie? Und toll, ne? Richtig super, ne? Nee, also ich finde, das ist auch etwas, also was ich auch nur vielen Eltern empfehlen kann, ist es auch mal in der Zeit mal loszulassen und zu vertrauen. Einfach zu vertrauen, ja, und loszulassen. Lass die ihr Leben leben. Und wenn es ein Absturz ist, hat er eine Erfahrung.
Weil wir so viel über Musik jetzt auch gesprochen haben, du hast gestern noch einen Satz gesagt, du hast gesagt, im richtigen Moment kann der richtige Ton mehr Trauma heilen oder mehr Traumata heilen als Psychotherapie?
Ja. Also die richtige Musik im richtigen Moment, jetzt innerhalb also einer Gruppe oder einer Therapiesession oder sowas, weil ich habe auch viele Gruppen gemacht, ne? Ja, und ich habe also auch in einigen Gruppen live gespielt, ne? Ja. Und das waren schon ganz schön intensive Gruppen auch. Und da die Antenne zu haben und die richtige Musik, und da habe ich das Gefühl bekommen, die richtige Musik im richtigen Moment, ne, ja, berührt viel tiefer, als wenn du jetzt eine Therapietechnik
ansetzt. Gruppen meinst du jetzt in Pune oder
in Berlin, Deutschland? Ja, ich meine Pune, ne. Aber auch, ich habe ja auch für viele Therapeuten Musik zusammengestellt, ne, die für ihre Gruppen brauchten. Und dazu war notwendig, dass ich die Gruppe auch kannte, ne?
Und in Deutschland dann?
Ja, auch hier in Deutschland. Ne? Aber ich habe einige Therapeuten, die also auch international arbeiten, die habe ich also auch bedient mit Musik. Ne?
Also du hast deinen Lebensunterhalt, nachdem du dann in Deutschland wieder mehr warst oder Fuß gefasst hast oder eben Familie gegründet hast, durch die Musik komplett?
Nee. Weil, als unser Sohn geboren wurde, da ging es ja hier los mit dem Hotel. Ne? Und da habe ich dann eben halt das Hotel mit aufgebaut über 3 Jahre und dann habe ich über 3,5 Jahre und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hatte meinen eigenen Laden. Und so habe ich mein Geld verdient.
Ne? Das ist der Laden, in dem ich gerade quasi mit dir sitze? Das ist der Laden, über den wir sprechen?
Ja. Also obwohl diesen Laden, wo wir gerade sitzen, den habe ich erst seit 7 Jahren. Vorher war ich in unserem alten Haus in dem Dorf da, ne, und da hatte ich einen kleinen Hofladen. Ne, und den hatte ich 13 Jahre. Also mittlerweile ist, ich muss sagen, so mein Laden schon ziemlich bekannt seit 20 Jahren. Ne, und außerdem habe ich auch immer DJ-Engagements gehabt. Und die Kosten, da koste ich auch Geld. Ne? Also, ja, so kommt auf die Entfernung drauf an, die Länge, vor allem ganz wichtig, die Chemie muss stimmen. Das war mir ganz wichtig, was wollt ihr überhaupt hören, was ist euer Stil und so weiter und so fort und so. Oder die haben mich mal gehört und möchten mich deswegen gerne haben, dann war es schon leichter. Aber wenn da Leute ankommen und bitte unbedingt gerne hier was, ich deutsche Schlager hören möchten, nein, ich meine, denk überhaupt null. Und dann kommst du auf die Entfernung drauf an, die Stunden und so weiter, aber es kann dir zwischen 500 bis 800 Euro bewegen.
Aber in die Zeit, wo du die ganzen Clubs mit ausgebaut hast?
Da war ich angestellt.
Bei den Clubs dann?
Natürlich.
Ja, weil da hast du nicht noch nebenbei im Hotel und so dein Laden.
Nee, als ich die Clubs und Diskotheken aufgebaut habe oder wie gesagt, also abgestürzte aufgebaut oder neue eingefahren habe, ne? Ja, das war richtig, also vertragsmäßig und so weiter. Und das war fest und versteuert und pipapo. Ne?
Ah, da gab es den Sohn noch nicht, das war in der Zeit
da,
davor.
Da gab es ihn noch nicht. Ja, okay. Da kam 95.
Okay. Dann danke ich dir sehr.
Ja, toll, Dana.
Ich danke dir auch. Ich möchte mit einem Zitat von dir schließen. Du hast natürlich das letzte Wort, also du kannst danach gerne noch was hinzufügen. Ich habe dir nämlich erzählt, dass viele Leute oft sich erst dran gewöhnen müssen, wirklich einer Geschichte zu lauschen, weil sie so gewohnt sind, so 5 Tipps für ein besseres Leben hier.
Ja.
Und da hast du gesagt, ja, Tipps, das bringt ja überhaupt nichts. Tipps bringen ja überhaupt nichts. Dann hast du so überlegt und dir das Kinn gekratzt und gesagt, ja, keine Ahnung, was wäre mein Tipp? Und meintest hinsetzen, Atem beobachten und Klappe halten. Und das fand ich vielleicht noch ein ganz schön zusammenfassendes Schlusswort, wie simpel das sein kann und wie schwierig eigentlich das Simple ist.
Ja, das ist nicht einfach. Aber wenn man abtaucht und wieder auftaucht, dankbar sein fürs Auftauchen, dass man wieder da ist. Und dann den Atem weiter beobachten. Das ist das Natürlichste, was es gibt. Ganz normal. Nicht kontrollieren, sondern nur den Atem beobachten. Das ist hier und jetzt.
Ist das das Wichtigste, was du gelernt hast bis jetzt?
Oh. Einer der Sachen, ja. Aber es ist sehr tief gegangen. Also das habe ich so, und vor allen Dingen Bauchatmung. Das ist, Bauchatmung habe ich ganz früh gelernt. Nicht mehr Notstandsatmung mit der Brust. Warum haben die kleinen Kinder alle einen Bauch? Weil die mit dem Bauch atmen. Ja? Und einfach die Hand mal auf das Hara legen. Ja, so kurz unterhalb vom Bauchnabel. Und durch das Hara einatmen und ganz normal ausatmen.
Sagst du den Leuten noch, was Hara ist?
Ja, das ist ein Zentrum, das ist so 3 Zentimeter unterhalb des Bauchnabels. Da ist das Hara-Zentrum, so 4 Zentimeter. Und da mal die Hand drauf leben, das ist ein... Und da kommt das Chi durch. Hm?
Lebensenergie.
Und deswegen, also Harakiri beispielsweise, ne? Ja, das war immer eine Riesenvorbereitung, wenn so ein Krieger Harakiri machte, da stößt den Dolch in das Hara rein und zieht ihn hoch in die Leber. Ja, und dann ist er tot. Aber das Hara ist ein Lebenszentrum.
Harakiri war die größte Ehre für den Krieger oder Kämpfer, ne?
Harakiri hat er dann gemacht, wenn es da keinen Ausweg mehr gab. Ob es nur die Ehre betraf oder ob es jetzt also Krieg betraf, ne? Und ja, es war der letzte Weg, aber die haben sich darauf richtig bewusst vorbereitet. Richtig vorbereitet. Harakiri ist eine Sache, die machst du einfach so, das musst du echt machen. Und dazu brauchst du Kraft. Viel Kraft.
Nee, weil ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass wenn sie in einer ausweglosen Situation waren und ihr Gegner ihnen halt eine Ehre erweisen wollte, dann hat er sie sich selbst so töten lassen,
das ja, meinte ich. Ja, ja. Und darauf haben die sich auch vorbereitet. Die haben denen Zeit gegeben.
Ach so.
Mhm. Okay. Das macht man nicht einfach so nebenbei. Nee, also jedenfalls Hand aufs Haar oder auf den Bauchnabel und einfach ganz locker durch den Bauch ein- und ausatmen. Weil Brustatmung ist Notstandsatmung, das macht man, wenn man noch 100 Meter gelaufen ist und dann atmet man durch die Brust. Und die meisten Menschen atmen immer durch die Brust und deswegen können sie auch nicht richtig entspannen. So.
Dann danke ich dir sehr, Sam.
Ja.
Vielen Dank. Und ja. Dann stopfe ich mir jetzt hier noch ein 16. Schokoladenstück rein, weil ich habe gelernt, die zu lutschen, nicht
lutschen
zu kauen.
Und nicht kauen. Dieser Moment der Geburt, Dana, da knie ich nieder vor der Existenz. Das ist etwas, weißt du, was ich also Männern dringendst empfehle, bei der Geburt unbedingt dabei zu sein. Weißt du, das ist irgendwie, guck mal, ich bin durch eine Frau gekommen und nicht durch einen Mann. Na, die Frauen sind die Starken. Ja, also das ist das Tantra, ne? Ja, der Kosmos ist eigentlich weiblich, so gesehen. Ne? Ach, aber dir, das war ein Erlebnis, weißt du, diese Kraft, diese Urkraft, diese unglaubliche Urkraft, das mitzukriegen, was das bedeutet, weißt du, dass da so ein Kind geboren wird, so eine neue Seele geboren wird. Ja, beziehungsweise so eine neue Seele kommt in dem kleinen Körper. Ne? Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Also das war das zweite ganz existenzielle Erlebnis. Und das dritte, das war also der Tod meines Vaters und der Tod meiner Mutter. Ne? Aber das habe ich nicht so mitgekriegt, aber den Tod meines Vaters, da war ich live dabei. Nachdem wir viele Zeit in Indien verbracht haben. Ja, und was ihn sehr, sehr zurückgeführt hat zu dem Typen, ich weiß nicht, was in Indien, da gibt es die Sikhs. Ne? Sagt ihr das, was die Sikhs mit den Turbanen und den Bärten? Ne? Der Typ, der war in seinem letzten Leben, der war ein Inder. Der kam nach Indien und fühlte sich wie zu Hause. Und dann ist er gestorben. Ja, aber da war ich dabei. Meine anderen, wir sind fünf, ne? Meine ältesten Brüder, ne? Die wollten nicht dabei sein, so waren dann nur meine Schwester und ich dabei. Ne? Zwei Ärzte mussten unabhängig voneinander bescheinigen, dass ein weiteres Überleben nicht mehr möglich ist. Ne? Ja, ohne wirklich schwerste Schäden. Ne? Ja? Und dann, das bedeutete, dass eben halt alles rausgezogen wird. Künstliche Ernährung, er war zwei Tage im Koma und es wurde alles rausgezogen. Und nur noch hier an der Hauptschlagader, da wurde noch für eventuelle Spritzung, das wurde gelassen. Ne? Und das hat dann aber auch tatsächlich gedauert. Ja, wir dachten, halbe Stunde, eine Stunde, nee. Dann wurde er verlegt in ein Zimmer, ja, Einzelzimmer. Und dann bekam er Jaktation, das bedeutet so Schüttelkrämpfe, so alle 30 Minuten. Und dann tauchte auf einmal eine Krankenschwester auf, die Stationsleiterin war, ne? Ja, und die war in Urlaub gewesen, guckte sich an und sagt, so geht das nicht. Ja, ist auf die Intensivstation gegangen, hat solche Röhren mitgebracht, ne? Ja, mit Morphium. Ja, also das, weißt du, da wird dann, das kann dann dosiert werden, in welchen Schüben wie viel Morphium gegeben wird. Ne? Und Morphium hat zur Folge, dass der Herzschlag sich verlangsamt. Ja? Also es war in gewisser Hinsicht eine passive Sterbehilfe. Ja? Ja. Und dann wurde er ganz ruhig. Und er war einfach ruhig, aber atmete noch. Und dann habe ich dann meiner Schwester gesagt, du, ich fahre mal kurz zur Bank, ich muss noch schnell erledigen. Ne? Ja, bin gleich wieder da, fahr zur Bank, bin bei der Bank, sie ruft mich an, du. Das ist weg. Und ich war innerhalb von 5 Minuten wieder da. Ja. Und das hat sie so. Ich habe jetzt schon mit ihm gesessen, jetzt geh du mal rein. Dann habe ich dann einfach da gesessen. Das Fenster war auf, das hat sie aufgemacht, damit die Seele fliegen kann. Boah. Dann habe ich ein paar alte Mantren gesungen. Seine Hand gehalten. Ja. Also eins ist absolut hundertprozentig sicher. Wer geboren wird, wird sterben. Und das war, weißt du, so, ich habe mehrere Tode erlebt, ne? Also auch als Osho seinen Körper verlassen hat. Das war auch so äußerst intensiv. Eigentlich auch wieder so ein existenzielles Erlebnis. Ne? Und in Indien werden die Körper ganz schnell verbrannt. Und er wollte, dass seine normalen Burning Cuts, wo alle anderen aufverbrannt werden, da sollte sein Körper verbrannt werden. Und da gab es eine riesen Celebration. Der Körper war so auf Bahren. Und mit Blumen und so weiter. Und dann Bier. Da wurde dann dahin getragen, riesiger Zug, 1000 Leute, 2000 Leute.
Warst du dabei, wo er aus dem
Ja, also als er gestorben ist, direkt da war ich nicht dabei. Aber ich war gerade in Pune, in der City, und ich hatte ja da so eine kleine Disco. Ne? Ja, ne, und die gut besucht immer war von den Sannyasins, ne, ja, und war gerade, hatte wegen der Getränkekarte mit meinem Designer gesprochen, ne, und ich komme zurück, und das ist irgendwie ganz ruhig da im Corrigan Park, ne. Also, und dann halte ich an, und dann kommt ein anderer Rikscha-Fahrer, Osho has died. Oh. Zack, nach Hause. Ja, hin in den Ashram, Backdoor, weißt du, auf dem Backgate, also hinter der Hintereingang, der, also Backgate, ne, rein, hin zu Buddha Hall, und da wurde gerade, und ich stehe da, und da tragen sie gerade seinen Körper an mir vorbei.
Ist er in Mahasamadhi gegangen, also, oder?
Wie? Also, Mahasamadhi?
Ja.
Ein Erleuchteter? Der hat das ja schon vorher gehabt. Okay. Nee, das war einfach, das hat er auch klar gemacht vorher, when I go, I will be present forever. But I can never come back physically. Also das ist so irgendwie etwas, und wenn da, das ist auch so ein Ding, weißt du, mit einem alten Sannyasi zu sein, die Connection mit ihm, ne, die ist nach vor da.
Also ich brauche nicht mehr die körperliche Präsenz. Die ist nicht mehr notwendig. Ja, die Connection, die ist da. Ja. Aber das sind echt Erlebnisse gewesen. Sehr existenzielle Geschichten. Es ist manchmal ganz schön, wenn man solche existenziellen Sachen erlebt hat, die wirklich ans Eingemachte gingen. Wirklich existenziell. Ne? Und für meinen Vater war ich froh. Der hat mir auch schon vorher gesagt, du weißt du, ich habe so ein Leben gehabt, meine Güte. Und ich bin so froh, weißt du, auch nach Indien gekommen zu sein. Und in die letzten Wochen, Vati, wie geht's dir denn? Ich bin zufrieden. Und dann noch einmal, ping, zack, es umgekippt. Und meine Schwester war fast schon an der Tür zu seiner Wohnung, ne? Ja, hat die aufgemacht und sah ihn da liegen. Und das kurz zuvor, das ging irgendwie alles ganz schnell. Ja, ging ganz schnell. Und er konnte auch kaum noch was sagen, ne? Und dann Koma.
Wie alt ist er da gewesen?
81. Schon ein stolzes Alter. Mal sehen. Ich meine, wir haben hier auch ein paar Todesfälle gehabt. Drei gute Freunde, ne? Vier. Erstmal Satyananda, der dieses Buch ganz entspannt in Hier und Jetzt geschrieben hat, der hat ja hier gelebt, ne? Das war auch intensiv. Mann, oh Mann. Also da in das Zimmer zu kommen, ne? Ja. Er war im Krankenhaus, hat gesagt, ich will jetzt nach Hause. Ja, definitiv. Und er wurde nach Hause gebracht und ist ja zwei Tage später dort gestorben. Ein Tag später. Dann nur mit seiner Frau zusammen gesagt, so, irgendwie gesagt, um 12, so, jetzt möchte ich, dass jeder geht. Und nur noch du bleibst hier bei mir, ne? Ja, und dann ist er um 7 Uhr gestorben morgens, ne? Hat er seinen Körper verlassen und ab 12 Uhr durften wir zu ihm. Und dann in diesen Raum zu kommen, da war eine Energie in dem Raum, das war schon echt. Und da war ein Stuhl frei, fast so, er lag hier und die waren Stuhl frei und ich saß nicht da. Und das waren noch, ich habe fast gedacht, mir fliegt gleich die Schädeldecke auseinander. Ja, so eine Power. Also intensiv. Und ich glaube, ich hatte fast anderthalb Stunden und das hat sich angefühlt für 5 Minuten. Das sind Sachen, weißt du, das ist so wichtig, sowas auch wirklich wahrzunehmen, sowas zu erleben, ne? Die Vergänglichkeit. Ne? Meine Zeit ist auch begrenzt. Es kann 5 Jahre sein, es kann 10 Jahre sein, es kann 15 Jahre sein, ich weiß es nicht. Ne? Ja, aber definitiv kommt die Zeit, wo auch bei mir Abschied ansteht. Ne? Und wo was Neues ansteht. Ja. So was macht einen dann immer so ganz bescheiden irgendwie, was? Und so. Und Trauer. Bei Satyananda, auch bei meinem Vater, war es nicht Trauer. Also Trauer bedeutet irgendwie, weißt du, das hat was leicht Egoistisches an sich. Ne? Ja, ich werde verlassen. Ne? Das ist Trauer. Ne? Ja? Genau genommen, in Indien wird das gefeiert. Was meinst du, was da getrommelt wurde bei Osho's Funeral? Aber wie wir gesungen haben und in Wellen ging das, mal lauter, dann mal wieder Stille, dann ging die Trommel wieder los, weißt du, und boom, das ging die ganze Nacht bis morgens um 7. Und dann war ganz wichtig, anschließend nach Hause zu fahren und sich zu duschen und die Wäsche bitte in die, wirklich die Klamotten in die Wäsche und frisch waschen lassen. Oder selber waschen, aber unbedingt zu duschen. Ja, damit der ganze Rauch alles weggeht und so weiter. Ne? Ja. Aber wir haben bis morgens um 7 Uhr, glaube ich, also das war Morgendämmerung. Ne? Bis dahin haben wir getrommelt und einfach so. Ne? Hier im Westen ist das immer fürchterlich, weißt du, wenn ich diese Beerdigung hier mitkriege und da wird da rumgetrauen, alle machen schwarz gekleidet. Mein Vater, der hat gesagt, also pass mal auf, das hat er auch festgelegt im Testament, ne? Ja, wenn ich denn dann gegangen bin, ja, möchte ich, dass meine Trauerfeier in einer Reithalle ist. Weil meine Schwester, die war schleswig-holsteinische Landesmeisterin, ne? Ja, so richtig, die hat sogar gegen Schockermühle mal gewonnen. Ne? Und ich möchte, dass alle in weiß gekleidet sind. Und jeder, der reinkam, hat ein kleines Fläschchen Schnaps gekriegt. Und meine Schwester hat die Rede gehalten, ne, die er ihr zum Teil vorgegeben hat. Und hat gesagt, so, und jetzt ist der Moment, ja, wo Fadi Fritz möchte, dass wir die Flasche öffnen und ein Prost aufs Leben geben. Und dann haben wir alle den schönen Schnaps getrunken. In der Reithalle. Fand ich auch gut.
Obwohl du gar keinen Schnaps magst.
Was?
Obwohl du gar keinen Schnaps magst.
Ja, ich mag eigentlich keinen Schnaps, aber an dem Tag habe ich den Schnaps getrunken, definitiv.